Breitbandbesprechung.
In dem Abhörskandal bei der mittlerweile eingestellten britischen Boulevardzeitung News of the World, da gibt's immer neue Wendungen, immer wieder neue Wendungen. Erst wurde ja die Zeitung in Rekordzeit dicht gemacht und der Besitzer Rupert Murdoch vor einen Untersuchungsausschuss geladen.
Und dann gab es Rücktritte bei den Ermittlungsbehörden. Hohe Mitarbeiter von Scotland Yard sollen angeblich Zuwendungen vom Murdoch-Konzern erhalten haben.
Und möglicherweise kommt es jetzt auch noch zu Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Unternehmens in anderen Ländern. Insgesamt also eine recht wilde Woche für den Medienmogul Rupert Murdoch. Was genau passiert ist und wie es vor allen Dingen weitergeht, das hat Florian Mayer zusammengetragen.
Media Moguls Body Discovered. Leiche des Medienmoguls entdeckt. Diese Schlagzeile stand Montagnacht plötzlich in fetten, schwarzen Lettern auf der Startseite der britischen Boulevardschleuder The Sun. Auf dem Portal war auch ein Foto von Medienimperator Rupert Murdoch zu sehen, dem Besitzer der Zeitung. Kurz darauf ging die Sun vom Netz. Eine Vorsichtsmaßnahme, denn die Todesmeldung war falsch. Sie war eine Cyberattacke von Lulzsec. Die Hackeraktivisten hatten die Seite so manipuliert, dass jeder, der auf die Falschmeldung klickte, auf dem Twitter-Profil der Gruppe landete.
Wir haben's der Sun und der News of the World gezeigt. Die Meldung ist aber nur Phase 1. Stellt euch auf noch mehr Spaß in den kommenden Tagen ein.
Mit den gleichen Waffen zurückschlagen, das wollten die Lulzsec-Hacker. Denn schließlich hatte das Murdoch-Revolverblatt News of the World auch Hackermethoden eingesetzt, um an private Telefonnachrichten zu kommen, wofür sich der Medienmogul diese Woche entschuldigte.
This is the most humble day of my career.
Invading people's privacy. Der schlimmste Tag seines Lebens sei das gewesen, erklärte Murdoch zerknirscht vor dem Untersuchungsausschuss des britischen Unterhauses. Doch die Entschuldigung war notwendig, denn für Murdochs News Corporation, einem der größten Medienkonzerne der Welt, steht viel auf dem Spiel, sagt der Münchner Kommunikationswissenschaftler Thomas Hanitsch.
Selbst wenn er im Tagesgeschäft nicht involviert ist, so hat er eine Verantwortung als Chef des gesamten Imperiums. Das heißt, er muss diese Verantwortung auf- und annehmen. Ich glaube, der Schaden wäre jetzt noch viel größer, wenn Murdoch jetzt still geblieben wäre und auch vielleicht noch diese Anhörung hinausgezögert hätte.
Der Abhörskandal ist dabei längst ein Thema für die Presseaufsicht. In Großbritannien kontrolliert die Press Complaints Commission die Arbeit der Journalisten. Bindende Sanktionen kann die Kommission allerdings nicht aussprechen. Einen Lizenzentzug von Sendern oder ein Berufsverbot müssen Murdochs Journalisten also nicht fürchten.
Was man tun kann, was gerade passiert, ist einerseits, dass es ein Aufwachen in der britischen Zivilgesellschaft gibt, denn man hat ja jahrzehntelang mit dieser Art des Journalismus sehr gut gelebt. Zweitens kann die Politik, wenn man so will, Sanktionen aussprechen, wo es um Dinge geht, die die Politik regulieren kann. Also gerade jetzt diese Frage, inwiefern Murdoch jetzt auch noch mehr Einfluss im Rundfunksystem bekommt. Aber darüber hinaus hat die Regierung jetzt keine Möglichkeit zu sagen, hey, stell mal alle Zeitungen ein oder gib alle deine Rundfunkkanäle ab. Das ist natürlich undenkbar in einer westlichen Gesellschaft.
Ermittelt wird aber nicht nur in London. Auch in den USA könnte das Klima für Murdoch rauer werden. Im schlimmsten Fall könnte der News Corp in den Staaten sogar Fernsehlizenzen entzogen werden, schätzt der US-Medienjournalist Bill Wyman.
I think in America people wouldn't care that much that Jude Law's voicemail was hacked into, but
in den USA interessiert es wahrscheinlich nicht allzu viele Leute, dass Jude Law's Mailbox gehackt wurde. Wenn sich aber herausstellt, dass wirklich systematisch Polizisten bestochen wurden, dann wäre das ein Skandal. Das und die systematischen Abhörattacken würden dann wohl auch zu Ermittlungen in den USA führen. Wahrscheinlich würde sich auch der Kongress einschalten und würde Murdoch vorladen.
Murdoch könnte vor den Kongress geladen werden. Wirklich schaden könnte das seinem Unternehmen aber nicht. Denn die News Corp ist eine internationale Meinungsmaschine. 200 Zeitungen besitzt sie weltweit. Sie hat Sender in Europa und auch in Asien ein Netz an Beteiligungen ausgespannt. In den USA gehört Murdoch das seriöse Wall Street Journal, genauso wie der rechtskonservative Stimmungskanal Fox News. Sollten sich die Ermittlungen ausweiten, würden sich diese Murdoch-Medien in die Diskussion einschalten, sagt Wyman.
Hier in Amerika können sie nicht einfach sagen, dass das jeder so macht. Denn die Journalisten hier arbeiten anders als in London. Ich denke, dass sie eher gegen Ermittler vorgehen werden. Wenn ein Abgeordneter gegen Murdoch ermittelt, wird der wohl ziemlich hart angegangen werden. Und das ist etwas, das man hier gar nicht so oft sieht. Es wird spannend sein, wie viel Dreck Fox News dann aufwühlen wird.
So I think that's going to be a really interesting thing to watch, how kind of vicious Fox will get if it comes to that.
Schmierige Journalisten, korrupte Polizisten, Rücktritte und Hackerattacken. Der Abhörskandal ähnelt immer mehr dem Drehbuch für einen Politthriller. Bleibende Konsequenzen für sein Imperium muss Murdoch aber wohl nicht fürchten, sagt Thomas Hanitsch.
Der hat eigentlich schon sehr viele von diesen Krisen überstanden und ich glaube nicht, dass das eine ist, die jetzt den Schlusspunkt setzen wird hinter diesem Imperium.
Ein Beitrag von Florian Mayer und auch dieses Thema wird uns ganz sicherlich auch nochmal zu einer anderen Zeit beschäftigen.
Genau, und genau jetzt beschäftigt uns dieser Hack, we have joy, we have fun, we have messed up Murdoch's Sun. Mit diesen Worten haben die Hacker von Lalzek den Hack der Website der Sun beschrieben in einem Twitter-Eintrag. Und das bezieht sich natürlich auf den Song Season in the Sun, mit dem unter anderem Terry Jack 1974 einen Riesenhit hatte. Der Hacker-Humor hat sich also verändert und spielt nicht mehr nur auf Dinge an, die nur andere Technik-Spezialisten verstehen, sondern die auch den Mainstream belustigen. Und dem Mainstream wird es vorgeführt.
Da kann man sagen, Hacker-Kultur trifft auf Pop. Das ist bei weitem nicht die einzige Verbindung zwischen Pop und Hack. Auch die Anonymous-Aktivisten bedienen sich in der Populärkultur. Die Guy Fawkes-Maske zum Beispiel, die hat zwar eigentlich eine historische Vorlage, bekannt wurde sie aber durch ein Comic und durch eine Kinoverfilmung wie For Vendetta. Über Pop-Symbolik und Hacker-Kultur sprach ich vor der Sendung mit Dirk van Gehlen.
Ich habe bemerkt, dass ich glaube, dass diese beiden Szenen sich annähern. Für mich war das spannende Event, als ich Montagnacht live beobachtet habe, wie die Lalzek-Hacker-Gruppe anfing, die Webseite der Sun anzugreifen und das nicht nur getan hat, sondern auch noch live über Twitter verbreitet hat. Und allein durch diese Live-Kommentierung entstand eine neue Form der Reflexion dieses Hackens, die mir in der Form nicht bekannt war. Und das fand ich ein sehr spannendes Bezugssystem, das dadurch aufgemacht wurde. Dadurch, dass sie sich auf Lieder bezogen haben, dass sie sich eine Hymne gegeben haben für diese Nacht und das Ganze auf eine sehr, sehr humorvolle Art begleitet haben, das war mir bei anderen Groß-Hacks, die wir in den letzten Monaten und Wochen so in den Medien verfolgen konnten, war mir das nicht so bekannt gewesen. Das fand ich, hat eine neue Dimension erreicht.
Wenn man jetzt mal auf die andere große Hackergruppe zu sprechen kommt, Anonymous, da ist ja sehr offensichtlich, die haben ja das Symbol der Maske, die sich auch auf den Film und das Comic V for Vendetta bezieht. Was hat es denn damit genau auf sich?
Da ist sozusagen der größere kulturelle Rahmen, in dem man das, glaube ich, verstehen muss, bevor man auf die Details dieser vom Comic in den Film gewanderten kulturellen Bezugssysteme geht, ist ja, dass man da sozusagen das Grundprinzip von Popkultur schon in Frage stellt, nämlich den Personen- oder Starkult. Also das gesamte System von Pop basiert darauf, dass ich entweder eine Band oder einen Einzelkünstler habe, der ein Gesicht hat und den ich erkennbar machen kann. Und diese Guy Fawkes-Maske, die ignoriert und negiert ja genau das. Und das stellt sozusagen das Gesamtsystem vom Kopf auf die Füße und bekommt dadurch eine ganz spezielle Dimension, die wiederum dann bei den ja sozusagen parallel agierenden Lalzek-Hackern so ähnlich auch Verwendung findet, was dann am Ende dazu führt, dass viele Leute am Dienstag nach dem Hack gesagt haben, naja, vielleicht waren es ja auch die Anonymous-Leute und man das wiederum so genau gar nicht sehen kann.
Aber wo sind denn konkret die popkulturellen Bezugspunkte bei Lalzek? Also da scheint es ja breiter zu sein oder nicht so spezifisch auf einen bestimmten popkulturellen Bezug ausgerichtet, wie jetzt im Vergleich zu Anonymous.
Ich glaube, dass der philosophische Background, der bei Anonymous da ist, also diese Herleitung aus der Anti-Scientology-Bewegung, wo die sozusagen ihre Wurzeln haben, bei Lalzek sehr viel, sagen wir mal philosophisch gesprochen, sehr viel geringer ist. Also wenn der Slogan Just for the Lulz, also nur für den Spaß ist, hat das sozusagen eine sehr viel flachere Dimension. Spannend finde ich da halt die Anspielung. Also wenn es sozusagen zum Höhepunkt dieses Hacks in der Twitter-Timeline heißt, we had joy, we had fun, we messed up Murdoch's Sun, dann ist sozusagen der Bezug zu dem Seasons in the Sun-Hit aus den 70ern ziemlich klar da. Und man hat so das Gefühl, da hat jemand Spaß, popkulturellen Spaß daran, auf eine sehr humorvolle Art und Weise dieses, ja zumindest an der Grenze zur Illegalität sich bewegende Tun zu reflektieren. Und diese Reflexionsebene, diese Einordnung in, wir sind nicht einfach nur Leute, die sich sehr gut mit Datenbanken auskennen, sondern wir wissen auch, in welcher Popwelt wir uns bewegen, das finde ich das Spannende und Neue daran, weil es dadurch auch für nicht technikbegeisterte Menschen, für Leute, die nicht den technischen Hintergrund verstehen, auf einmal Anknüpfungspunkte gibt an diese Kultur und die sich dadurch vielleicht auch repräsentiert sehen. Das war für mich das Neue daran, dass diese Protestkultur so ein Bezugssystem aufgemacht hat, in das ich als, ich sag mal, rebellierender junger Mensch mich auch einschreiben kann, als eigentlich Machtloser, der in diesem Phone-Hack, was im Übrigen ja auch lustig ist, dass da auch der Bezug nochmal drin steckt, der in diesem Phone-Hack-Skandal eigentlich machtlos dieser Übermacht des Medienmoguls gegenübersteht. Und auf einmal sind da Leute, die sagen, fight the power, wir müssen dem zeigen, dass seine Macht auch Grenzen hat. Und wenn diese Grenze nur ist, dass wir einen Redirect auf seine Startseite setzen können.
Kann man das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren? Also hat es letztendlich einfach nur damit zu tun, dass diese junge Generation von Hackern natürlich auch popkulturell geprägt wurde, mit entsprechenden Filmen, Comics, Musik aufgewachsen ist, oder steckt da noch mehr dahinter?
Ich glaube, ich würde es von der anderen Seite beantworten. Wir haben eigentlich eher das Problem, dass man heute überhaupt kein Rebellentum popkulturell mehr schaffen kann. Also egal, welche Musik man hört, egal, welche Filme man guckt oder welche Bücher man liest, die Elterngeneration findet das ja alles irgendwie gut. Und im schlimmsten Fall sagt sie sogar noch, naja, das Original ist aber XY. Also es ist sozusagen eine Überaffirmation in dieser vormals mal Protestkultur oder gegen die Eltern gerichteten Kulturform zu beobachten. Und da ist Technik und Technologie sozusagen auf einmal Bestandteil von Popkultur geworden, indem man sagt, ich kenne mich halt besonders gut mit Dingen aus, die die Elterngeneration nicht versteht. Und das Internet ist genau das Spielfeld dafür, wo man eben in Tauschbörsen Songs runterladen kann, wo man mit irgendwelchen Denial-of-Service-Attacks Webseiten zum Absturz bringt oder eben, wie jetzt geschehen, Redirect setzen kann. Und da ist dieses technologische Wissen, dieser technologische Wissensvorsprung in einem neuen Feld auf einmal ein Pop-Wissen geworden, das man vorher vielleicht sozusagen als das geheime Wissen über Popmusik, das sich ja auch demokratisiert durchs Internet, in anderen Wegen ausgelebt hat. Das ist heute ein technologisches Wissen. Und wir sind vielleicht gerade dabei zu erleben, wie sich das Bild des Nerds jetzt schon so seit ein paar Jahren immer weiter wandelt und eigentlich eher zu einem, naja, kulturellen Vorbild wird, von dem, der am Rand saß, zu einem, der die Interessen vieler bündelt und auf diese Art vielleicht auch politische Meinungen zum Ausdruck bringen kann.
Vielen Dank, Dirk von Gehlen von jetzt.de. Und genau dort hat er auch nochmal einen sehr ausführlichen Artikel zum Thema geschrieben. Den können Sie gerne nachlesen. Natürlich bei uns verlinkt auf breitband.deradio.de.